Die Radio Wissen. Update.
China leidet darunter, dass im Grunde genommen Subventionen in Bereiche gehen, die nicht mehr zu erhalten sind. Gelder wird in den Ofen geschossen, die woanders nötig sind.
Die chinesische Wirtschaft hat ein dickes Problem, sagt Jörg Wuttke von der EU-Handelskammer in Peking. Er hat heute eine Studie vorgestellt und die zeigt, viele chinesische Firmen produzieren viel zu viel, was gar nicht gebraucht wird. Das ist gefährlich für China und für den Rest der Welt. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Die letzten Jahre kannte die chinesische Wirtschaft eigentlich nur eine Richtung, nämlich steil bergauf. Die Regierung hat besonders auf die Schwerindustrie gesetzt, also Stahl, Aluminium, Zement. Und das, obwohl Experten schon länger gewarnt hatten, dass so viel gar nicht mehr gebraucht wird. Denn die chinesische Wirtschaft schwächelt und sie verändert sich, erklärt der Stahlexperte des Forschungsinstituts China Energy Network.
Die Wirtschaft Chinas wandelt sich zu einer modernen Service- und Konsumgesellschaft. Wir haben viele Gebäude und Straßen gebaut in den vergangenen Jahren und in diesem Bereich sind nun alle Ziele erreicht.
Die vielen Staatsunternehmen aber produzieren mehr und mehr. Das zeigt die Studie der EU-Handelskammer in Peking ganz deutlich. Beispiel Stahl. Da hat sich die Menge, die in China hergestellt wird, in wenigen Jahren mehr als verfünffacht. Und das ist laut Jörg Wuttke von der EU-Handelskammer eben nicht nur ein Problem für China, sondern auch für die Stahlfirmen in anderen Ländern.
Man muss sich ja vorstellen, China produziert 50-60% des globalen Zements, Stahls und Aluminium. Also wir reden hier über massive Mengen. Dann führt das eben in Stresszeiten wie jetzt in China zu 50% mehr Exporten von Stahl nach Europa.
Und das zu Preisen, die die Unternehmen hier niemals unterbieten können. Die EU-Kommission hat deswegen Stahl aus China teurer gemacht mit Strafzöllen. Und letzte Woche protestierten Stahlarbeiter aus mehreren Ländern in Brüssel und das zusammen mit ihren Managern. Der stellvertretende Chef des größten Stahlkonzerns der Welt, ArcelorMittal, war auch dabei. Er findet es unfair, wie der Staat in China seine Firmen schützt.
Wenn es in Europa Überkapazität gibt, dann werden Werke geschlossen oder werden modernisiert. Aber wenn es in China Überkapazität gibt und der Staat entscheidet, dass die weiterlaufen werden und dann wird der Staat auch die Verluste finanzieren, das ist keine Marktwirtschaft.
Es sind aber nicht nur Firmen und Politiker in der EU, die davor warnen, dass chinesische Firmen zu viel produzieren. Auch Chinas Machthaber selbst scheinen verstanden zu haben, so unrentabel geht es nicht weiter. Die Behörden haben heute angekündigt, dass sie dieses Jahr mehr als 1000 Kohlegruben im Land schließen wollen. Millionen Tonnen Kohle bleiben also im Boden, weil sie in den Fabriken nicht mehr benötigt werden. Das dürfte sehr gut sein für Millionen Chinesen, die dann etwas sauberere Luft atmen können. Die große Frage ist aber, wird die chinesische Regierung auch den Mut haben, die Fabriken pleite gehen zu lassen, die nicht mehr gebraucht werden? Laut der Studie der EU-Handelskammer wären das tausende Firmen. Und daran haben vor allem die mächtigen Provinzregierungen kein Interesse, sagt der Experte des Instituts China Energy Network.
Die Stahlkonzerne sorgen für hohe Steuereinnahmen in den Provinzen. Deswegen haben die Provinzregierungen den Ausbau der Kapazitäten lange unterstützt. Wenn ein Stahlwerk irgendwie überleben kann, dann ist das im Interesse der Provinzregierung. Denn neben Steuereinnahmen sorgt es auch für Arbeitsplätze.
Und mit diesen Arbeitsplätzen haben sich Chinas Machthaber häufig die Ruhe erkauft, die sie für ihre Einparteienherrschaft brauchen.
Was sonst noch wichtig war?
Eine wütende und aggressive Menge beschimpft Flüchtlinge, die gerade in ihre Unterkunft einziehen wollen. Die Szenen aus Klausnitz in Sachsen von letzter Woche beschäftigen weiter Politiker, Verwaltung und die Polizei. Der Leiter der Flüchtlingsunterkunft ist heute abgesetzt worden. Der zuständige Landrat in Sachsen sagt, dass er den Mann damit schützen wolle. Der ist Mitglied in der AfD und es hat viel Kritik an ihm gegeben. Er selbst hat gesagt, dass er nichts mit dem Protest gegen die Flüchtlinge zu tun habe. Laut MDR-Recherchen ist das Ganze aber von seinem Bruder mitorganisiert worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Sprecher heute auf die Pöbeleien reagieren lassen.
Wie kaltherzig, wie feige muss man sein, um sich vor einem Bus mit Flüchtlingen aufzubauen und zu pöbeln und zu grölen, um den darin sitzenden Menschen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, Angst zu machen. Wer so etwas wie Klausnitz gutheißt, der muss eine ganz klare Antwort darauf von allen staatlichen Kräften und auch von der großen Mehrheit der Bürger bekommen.
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat angekündigt, dass auch das Verhalten der Polizei noch untersucht wird. Ein Beamter hatte einen Flüchtlingsjungen ja mit Gewalt in die Unterkunft gezerrt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, will das nicht grundsätzlich verurteilen.
Das kann angemessen sein, wenn nämlich das das letzte Mittel ist, was möglich ist, um weitere Eskalation zu verhindern und Schutz vor Leib und Leben zu gewährleisten.
Die Chefin der AfD, Frauke Petry, findet, dass die Flüchtlinge in Klausnitz eine Mitschuld dafür hatten, dass die Stimmung aggressiv war. In Deutschland gilt die freie Berufswahl. Jeder darf also, wenn er gut genug ist, das werden, was er will. Wer Anwalt oder Richter werden will, für den gelten allerdings noch andere Vorbedingungen. Er muss auch charakterlich geeignet sein. Ein 28-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen ist das laut eines Urteils nicht. Das Verwaltungsgericht in Minden hat entschieden, dass der Mann trotz Jurastudiums erstmal kein Referendariat anfangen darf. Er ist ein führendes Mitglied der rechtsextremen Partei Die Rechte und ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung. Das Gericht in Minden hat erlaubt, dass der Mann noch einmal versuchen darf, sich für das zweite Staatsexamen anzumelden. Dafür muss er mindestens 3 Jahre lang straffrei bleiben. Letzte Woche hat die Bundesregierung noch Zahlen zu den Waffenverkäufen deutscher Firmen rausgegeben. Da war 2015 ein Rekordjahr. Wer sich die Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI anguckt, der dürfte darum erstaunt sein. Da heißt es nämlich, Deutschland verkauft nur noch halb so viel Waffen wie früher. Das liegt daran, dass die Forscher von SIPRI sich immer längere Zeiträume ansehen, um ein genaueres Bild zu kriegen. Und tatsächlich sind die Waffenexporte aus Deutschland über die letzten 4 Jahre gerechnet deutlich niedriger als in den 4 Jahren davor. Insgesamt ist in den letzten Jahren auf der Welt deutlich mehr mit Waffen gehandelt worden. Die größten Exporteure sind weiterhin die USA und Russland. Bei den Ländern, die Waffen kaufen, sind vor allem Länder aus Asien und dem Mittleren Osten vorne dabei. Auf Platz 1 Indien, auf Platz 2 schon Saudi-Arabien. Die Machthaber dort haben laut den SIPRI-Berechnungen fast 3-mal so viel für Waffen ausgegeben wie früher.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die neuen Zahlen zu Waffenverkäufen beschäftigen auch das Netz. Pfaffenwinkel fragt auf spiegel.de: Die Staaten, die am Waffenhandel sehr gut verdienen, sind auch direkt oder indirekt in den Konflikten im Nahen Osten involviert. Zufall? Und auch Horst Cartwright meint: Krieg ist ein prima Geschäft. Saudi-Arabien und andere Ölförderländer hatten durch den Ölhandel enorme Devisenreserven geschaffen, die vornehmlich aus den westlichen Staaten stammten. Durch die Initiierung von Kriegen fließt dieses Geld nun in Form von Rüstungsbestellungen wieder zurück in die westlichen Länder. Auf tagesschau.de hat Axel Krack keine Illusionen mehr. Waffenhandel ist so alt wie die Menschheit. Solange es Menschen auf der Erde gibt, gibt es Handel mit Waffen. Es muss zu diesem Thema eigentlich nichts mehr gesagt werden. Liefern wir nicht, liefert unser Nachbar. Darauf antwortet der Nutzer das Ding. Beliebtes Argument. Geht in die Richtung, klatsch ich nicht Beifall, klatschen die anderen, für was auch immer. Aber viel Übles geschieht ja auch wegen der Beifallklatscher. Man könnte ja auch weggehen, sprich nicht mit Waffen handeln. Was zwingt mich eigentlich wirklich an einem Kuchen beteiligt zu sein, der Mord und Totschlag provoziert?
Was noch wichtig wird.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist in der Ukraine, zusammen mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault. Die beiden wollen mit verschiedenen Politikern dort heute Abend und morgen persönlich sprechen, wie Steinmeier vor dem Abflug gesagt hat.
Ich hoffe, dass die Beteiligten in Kiew, und das meint die Regierung, aber noch mehr das Parlament, dass die Wichtigkeit und das Wiederauffinden des Reformpfades gesehen wird.
Deutschland und Frankreich kritisieren vor allem, dass es noch kein neues Wahlgesetz in der Ukraine gibt und auch die Arbeiten an der neuen Verfassung nicht vorankommen. Außerdem wollen Steinmeier und Ayrault mit der ukrainischen Regierung überlegen, wie sich die Krise mit Russland lösen lässt.
Und sonst in der Welt?
Eine App gegen Raketenangriffe, die hat der israelische Zivilschutz entwickelt. Die App soll punktuell bei Angriffen Menschen warnen, die in der Gefahrenzone sind. Ein Offizier sagte, dass bei denen Alarm ausgelöst wird, die wirklich betroffen sind. Die App sei als Ergänzung von bisher üblichen Warnungen durch Sirenen sowie über die Medien gedacht. Ziel der israelischen Armee ist es, dass der Alltag der Bevölkerung möglichst wenig beeinträchtigt wird. Auf Israel werden vor allem aus dem Gazastreifen Raketen gefeuert. Die Regierung macht dafür die radikal-islamische Hamas verantwortlich. Schulschwänzer sind in Indien ein großes Problem. Dabei geht es allerdings nicht um Schüler, die keinen Bock auf Unterricht haben, sondern um Lehrer. Einem Beamten in Uttar Pradesh reichte es jetzt. Er geht seit einiger Zeit rigoros gegen schwänzende Lehrer vor. Die Bilanz von Manoj Mishra kann sich sehen lassen. Als er vor knapp 2 Jahren seinen Dienst antrat, blieben im Schnitt 40% der Lehrer einfach zu Hause. Einige waren jahrelang nicht mehr in ihrer Schule. Inzwischen ist die Fehlquote auf 10% gesunken, weit unter den Landesschnitt. Geschafft hat Mishra das vor allem, indem er sich ein Image als hart durchgreifender, unbestechlicher Beamter aufgebaut hat. Er trägt eine Waffe und schon kurz nach Dienstantritt hatte er 3 Lehrer mit einem Stock verprügelt. verprügelt, weil sie seiner Meinung nach durch gefälschte Dokumente an ihre Jobs gekommen waren. Mischa richtete eine Hotline für Eltern ein, machte Überraschungsbesuche bei schwänzenden Lehrern und kürzte deren Gehälter. Weil er sich bei seinem Kampf auch von Drohungen nicht einschüchtern ließ, ist er für die Medien vor Ort inzwischen zu einem Volkshelden geworden. Genau vor 5 Jahren hat ein schweres Erdbeben weite Teile von Christchurch in Neuseeland zerstört. Daran haben die Menschen in der Stadt unter anderem mit einer Schweigeminute erinnert. Regierungschef John Key und andere verneigten sich am Erdbebendenkmal. Die Bewohner dekorierten Baustellen mit Blumen. Bei dem Erdbeben kamen in Christchurch 185 Menschen ums Leben. Viele Gebäude stürzten ein oder wurden schwer beschädigt. Der Wiederaufbau ist auch 5 Jahre später noch in vollem Gange. Am Wochenende gab es Proteste, weil sich viele Einwohner im Stich gelassen fühlen. Für den Wiederaufbau war ein staatlicher Fonds eingerichtet worden. Daraus kamen bisher umgerechnet etwa 60 Millionen Euro. Christchurch ist die größte Stadt auf der Südinsel von Neuseeland. Die Region wird immer wieder von Erdbeben erschüttert.
Wissensnachrichten.
Also ich kann mich noch erinnern, ne? Als ich studiert habe, da war das Geld zumindest so Ende des Monats manchmal schon auch ganz schön knapp. Und hatte ich auch öfter mal Bauchschmerzen, sage ich jetzt mal so. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Du hast eine Studie aus der Psychological Science mitgebracht, die einen Zusammenhang herstellt zwischen dem finanziellen Status und dem Schmerzempfinden.
Und die sagt, um es mal kurz zusammenzufassen, finanzielle Unsicherheit tut weh.
Jetzt frage ich mich, wie hat man das getestet? Also sag jetzt nicht, die Wissenschaftler haben dafür armen Menschen Stromstöße verpasst.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Grundlage für die US-Wissenschaftler war erst einmal die Feststellung, dass in den USA auf der einen Seite die gefühlte finanzielle Unsicherheit der Bürger zunimmt und sich zur gleichen Zeit immer mehr Menschen über irgendeine Art von Schmerz beschweren, zum Beispiel ich habe Rücken. Als erstes wurden dann Konsumenten befragt und da war es so, dass die Haushalte, in denen beide Ernährer arbeitslos waren, mehr rezeptfreie Schmerzmittel gekauft hatten als die Haushalte, in denen mindestens einer gearbeitet hat, wo also ein bisschen Kohle reinkam. Und das war nicht unerheblich, der Unterschied lag bei 20%.
20% überzeugt mich jetzt noch nicht so richtig, weil könnte ja theoretisch auch gut sein, dass die Leute, die weniger Kohle haben, sich auch, sage ich mal, ungesünder ernähren, weniger schlafen und eben dadurch eher Krankheiten bekommen und Schmerzen haben.
Das stimmt, deswegen gab es am Ende auch einen Test zum Schmerzempfinden. Da haben sie im Labor Studenten 2 unterschiedlichen Szenarien ausgesetzt. Also die eine Gruppe musste sich vorstellen, dass sie bald fertig sind mit Studium und der Arbeitsmarkt, der geht dann komplett den Bach runter. Sie also komplett vergessen können, die nächsten Jahre irgendeinen Job zu finden. Und die andere Studentengruppe, die malte sich ein viel schöneres Bild aus. Studium zu Ende, guter Job, viel Geld, kann losgehen. Und danach mussten die Studenten ihre Hände in einen Kübel mit Eiswasser halten.
Echt? Ice-Bucket-Challenge für die Wissenschaft, oder?
Genau, so ungefähr. Zumindest ist das so noch eine recht moderate Art, Schmerzempfinden zu messen. Und bei dem Test stellte sich dann auch heraus, dass die, die sich eine rosige Zukunft ausmalen durften, länger ihre Hände im Eiswasser halten konnten, also ein geringeres Schmerzempfinden hatten als die Gruppe, der nichts Gutes prophezeit wurde. Was ich jetzt ganz interessant fand, ist die Erklärung, die die Psychologen mitliefern. Finanzielle Unsicherheit führt dazu, dass du das Gefühl hast, dein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Und dieser Kontrollverlust aktiviert psychologische Prozesse wie Angst, Sorgen, Stress. Und diese psychologischen Prozesse, das haben Studien schon belegt, haben im Gehirn ähnliche Muster wie Schmerz. Finanzielle Unsicherheit hat also tatsächlich körperliche Konsequenzen.
Um etwas mehr Geld zu haben, könnte es ja nicht schaden, man würde zum Beispiel, sage ich mal, Gold finden. Ja? Geologen vermuten tatsächlich, dass in deutschen Flüssen, zum Beispiel in der Weißen Elster in Thüringen oder in der Eder in Hessen, noch Gold zu finden wäre. Ne?
Also Goldflitter, um genau zu sein, also ganz feine Goldkörnchen. Diese Infos kommen aus einem Bericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und da steht eben drin, dass in Deutschland durchaus auch Gold und Silber bei uns abgebaut werden, zum Beispiel in einem Silberbergwerk im Schwarzwald. Gold wird zum Beispiel auch aus dem Rhein gefiltert. Prinzipiell gilt Deutschland ja nicht unbedingt als ein Land mit vielen Rohstoffen, ne? Das täuscht aber. Neben Kohle sind wir zum Beispiel beim Salz ganz vorn mit dabei. Da stehen wir bei der Produktion weltweit auf Platz 4.
Wahnsinn. Von Salz zum Smog. Bei den Städten, die am meisten weltweit mit Smog zu kämpfen haben, da würde mir jetzt persönlich sofort Peking in China einfallen.
Ja, und die schrauben ja auch schon länger an einer Lösung, wie sie diesen Smog irgendwie bekämpfen können. Jetzt kommt eine radikale Maßnahme. Abrissbirnen sollen mehr als 500 Meter breite und mehrere schmale Schneisen durch Peking schlagen und damit quasi für Durchzug sorgen. So soll eine Art Lüftungskorridor entstehen, damit der Dunst abziehen kann. Bis wann das Netz aus Lüftungskorridoren entstehen soll, hat das Stadtplanungskomitee nicht gesagt. Die miese Luft in Peking hat übrigens verschiedene Ursachen. Das liegt vor allem natürlich an der Schwerindustrie, den vielen Autos, aber auch an den ungünstigen Wetterbedingungen.
Wetter.
In einem Streifen einmal quer über die Mitte von Deutschland regnet es auch am Abend noch. In der Nacht sinken die Temperaturen im Süden auf 9 bis 4 Grad. Ansonsten können es so 5 bis 1 Grad werden. Im Bergland kann es auch mal glatt sein. Morgen regnet es dann im Süden länger. Weiter nördlich gibt es Schauer, 4 bis 8 Grad. Weiter südlich so 9 bis 13 Grad. Am Mittwoch dann meistens ziemlich ungemütliches Wetter, oft mit Schauern, teils mit Graupel und Schneeregen. Und dann sind es höchstens 3 bis 8 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.